Daher habe ich mir selektiv und willkürlich einzelne Ereignisse herausgegriffen, die ich für wichtig halte, um näher auf die einzugehen. Geht um dabei zwei Aspekte, zum einen so technische Entwicklungen, und zum anderen Entwicklungen, was mit den, also wie Daten wofür erhoben wurden, in welchem Umfang und welche Konsequenzen das hatte. Ganz schnell ein Blick in die Antike. Auch da wurden schon Daten erfasst. Im alten Ägypten wurde vermutlich um 2700 vor Christus die erste Volkszählung durchgeführt. Auch damals wollte der Staat schon wissen, wie viele Bürger er hat, was die so machen. Im antiken Griechenland, besonders in Attika, gab es dann Bürgerregister und Vermögenskataster. Das war in der frühen attischen Geschichte relevant oder wichtig. Bürger, die sich verschuldet hatten und die Schulden nicht mehr abtragen konnten, gerne auch bei Wucherzinsen, verloren ihre Bürgerrechte und wurden versklavt. Das ist dann später abgeschafft worden, aber zu Beginn war das ein essentieller Bestandteil der Wirtschaft. Im antiken Rom, gibt es mindestens eine Volkszählung, die allen bekannt sein dürfte. Die ist so in die Geschichtsschreibung eingegangen mit den Worten: Es begab sich aber zu jener Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging. Die Verwaltung der Stadt Rom ließ regelmäßig Daten erheben, nicht nur im Römischen Reich, auch besonders in der Stadt Rom. Die Stadt Rom selber war in der Antike schon eine Millionenstadt. Stadtplanung war um das Jahr Null essentiell. Daten wurden erhoben, um die Stadt planen zu können. Teilweise die gleiche Motivation wie heute. Der Begriff Statistik, den man heute allgemein kennt, um Daten auszuwerten, irgendwie aufzubereiten, Schlüsse draus zu ziehen, geht auf diese antiken Volkszählungen zurück, bedeutet wörtlich den Staat betreffend. Also Daten, die der Staat erheben wollte, um sein Volkswachstum, seine Bevölkerung zu überblicken. Jetzt denkt man sich so, antikes Rom, antikes Griechenland, so Zeit um die Zeitenwende, alles eher Tontafeln, irgendwelche Papyri, nicht ganz. Es gibt ein Fragment, das mittlerweile auch verstanden ist. Das wurde 65 vor Christus vermutlich gefertigt. So zwischen 70 und 60 vor. Ganz einig ist man sich da nicht. Das in dem Bild zu sehende Fragment ist der sogenannte Mechanismus von Antikythera. Der wurde um 1900 von Tauchern zufällig gefunden. Man hatte überhaupt keine Ahnung, was das macht. Das ist so ein, naja, ein bisschen größer als ein College-Block, relativ verbackener Klumpen Metall, sieht relativ mechanisch aus, ist es auch. Einige sagen heute, es ist der älteste Computer, der je gebaut wurde. Andere sagen, naja, es ist mehr so eine primitive Rechenmaschine. Auf jeden Fall, das Gerät konnte, das weiß man heute aus der Rekonstruktion, das wurde rekonstruiert und das funktioniert. Das berechnet oder das, man kann mit Hilfe des Gerätes astronomische Ereignisse vorausberechnen. Sonnenfinsternissen, Mondfinsternisse, Stellung von Planeten. Es ist ein unglaublich komplexer Zahnradmechanismus, der über 2000 Jahre alt ist. Diese Hochtechnik ging dann relativ rasch verloren. Im Mittelalter ist nichts bekannt. Es wird nicht umsonst das dunkle Mittelalter genannt. Ob die staatlichen Strukturen versagt haben, einfach oder nicht existent waren, bleibt dahingestellt. Gibt keine Aufzeichnungen aus der Zeit in größerem Umfang. Das Einzige, wo man Fragmente findet, sind Kirchen und Klöster. Klöster haben über zumindest ein Drittel Todesfälle im Buch geführt. Da hat man so eine grobe Abschätzung, wie sich die Bevölkerung entwickelt haben könnte. Später haben die Kirchen angefangen, über Geburten, Eheschließungen und Todesfälle Buch zu führen. Das allerdings auch erst so ab dem 14., 15. Jahrhundert. Also da gibt es irgendwie einen Zeitraum von 1200 Jahren oder so, wo man nichts weiß eigentlich so richtig. um in den deutschsprachigen Bereich konkret zu kommen, gab es schon 1449 dann die erste Volkszählung, die bekannt ist, in Nürnberg. Die Ursachen dafür waren, man wollte wissen, wie viel Einwohner die Stadt hat und wie es um die Nahrungsmittelvorräte besteht. Und die Ursachen waren eigentlich, sind heute aus den Medien bekannt. Es waren Flucht und Vertreibung vor Krieg. Nürnberg wurde zu der Zeit quasi von, viele Menschen suchten in der Zeit in Nürnberg Schutz vor den Markgrafenkriegen. Und die Stadt drohte zu verhungern, weil man die Versorgung der gewachsenen Bevölkerung oder der rasant wachsenden Bevölkerung nicht sicherstellen konnte. Die nächste technische Entwicklung war dann 1690 wurde der erste, heute würde man es wahrscheinlich Taschenrechner nennen, gebaut. Gottfried Wilhelm Leibniz hat diese Maschine gebaut, seine sogenannte Vier-Spezies-Maschine. Vier Spezies deswegen, weil sie konnte addieren, subtrahieren, dividieren und multiplizieren und gilt heute als die erste Rechenmaschine, die es so gibt. Also wenn man sich so überlegt, ungefähr 50 vor Christus hat man irgendwie so Himmelskörper vorausberechnen können. 1690 dann die vier Grundrechenarten. Wenn man das irgendwie konsequent weiter betrieben hätte, die Forschung in die Richtung, wer weiß, wo wir heute stünden. Noch ein wichtiger Punkt, der auf Leibniz zurückgeht, die Darstellung im linken Bild. Wer sich mit Informatik beschäftigt, dem müsste sowas vertraut vorkommen. Darstellung von Zahlen im binären System, also nur durch Einsen und Nullen. Vermutlich ist das die älteste Darstellung, dass jemals Zahlen im binären System aufgeschrieben wurden. Das ging damals gar nicht, war nicht so die Idee, dass man damit technisch besser rechnen kann, sondern es ging einfach darum, um die Göttlichkeit zu zeigen, weil man kann alles als nichts und etwas darstellen, das muss ja total göttlich sein. Der grause Bart rechts ist Leibniz. Auch in Österreich tat sich etwas. Im Mitte des 18. Jahrhunderts ließ Marie Theresia erstmals hier nachzählen, wie viele Einwohner sie hat. Damals noch unter dem Namen Seelenkonskription wurde einfach erfasst, wie viel Einwohner es gab und in wie vielen Häusern die wohnten und was die so machten, die Leute. Ist in der Zeit relativ einheitlich, egal wo Volkszählungen durchgeführt werden, es ist eigentlich immer, wie viele Leute, welcher Beruf und wie wohnen die. Das hat sich in Grundzügen nicht geändert oder ändert sich überhaupt nicht mehr. Es kommen noch Daten dazu, aber das ist so das, was interessiert. Wer über diese Seelenkonskription im Detail ganz viel erzählen möchte, es gibt die Folge 89 von dem Zeitsprung FM Podcast, da erzählen die eine ganze halbe Stunde über das Thema. Ein Datum, was man sich erstmal wundert, was hat das mit Datenerfassung zu tun? Die Gründung der USA. 17. September 87, 1787, die USA rufen ihre Unabhängigkeit aus und erlassen ihre Verfassung. Denkt man sich erstmal so, was hat die Verfassung der USA mit irgendwelchen Datensammeleien zu tun? Ist ganz einfach. Artikel 1 Absatz 2 sagt, alle 10 Jahre muss eine Volkszählung stattfinden. Das brauchen wir, um die Sitzverteilung in den Häusern zu bestimmen. Das ist auch einer der heute regelmäßig durchgeführten Volkszählungen überhaupt. Man hat da mittlerweile auch ganz guten Datenschutz reingepatcht. Die Erhebungen sind recht umfangreich teilweise und es ist mittlerweile so, dass die Primärdaten, also die Listen, die erfasst werden, erst 72 Jahre nach den Volkszählungen veröffentlicht werden dürfen. Also das in der Konsequenz heißt das, aktuell gibt es die Daten für den Zensus von 1940, ab 2022 dann die von 1950. Aggregierte Daten gibt es natürlich vorher, ne? Also so, wie viele Leute wohnen in welchen Städten und welchen Ländern, das interessiert früher. Das nächste, meiner Meinung nach, wichtige Ereignis ist dann wieder technisch. Und zwar irgendwie bislang war es so, Daten wurden manuell erfasst, auf Papier aufgeschrieben und runtergeschrieben. Schon 1805 kam die Idee auf, man könnte Lochkarten benutzen, um Daten zu speichern. Damals jetzt noch nicht Daten im Sinne von Daten, sondern aber das Konzept, dass man, damit wurden Webstühle gesteuert. Also um Muster in die Stoffe zu weben, hat Joseph-Marie Jacquard, ein französischer Seidenweber, einen mechanischen Webstuhl mit Lochkartensteuerung entwickelt. Hatte den Vorteil, man konnte aufwendige Muster weben, ohne dass der Weber das steuern musste. Das Konzept geht die nächsten 150, 180 Jahre nicht mehr weg, Lochkarten. Dann war wieder mal jemand seiner Zeit voraus. Zwischen 1834 und 1871 hat ein englischer Mathematiker, Erfinder, Philosoph an einer Maschine gebaut, die Analytical Engine hieß. Wäre sie fertiggestellt worden, wäre sie 10 Meter breit, 30 Meter lang, mehrere Tonnen schwer und von der Dampfmaschine betrieben gewesen. Und so absurd es klingt, das wäre ein vollwertiger Computer gerechnet. Der hätte binär gerechnet, Gleitkomma-Arithmetik unterstützt, irgendwie einen Speicher für 1000 Zahlen mit einer Präzision von 50 Stellen gehabt. Und für die Programmierung gab es die kompletten Grundzüge, wie wir heute Computer verstehen. Also man hat Daten aus Registern lesen und schreiben können. Das Ding hätte ein Druckwerk gehabt, um Daten auszudrucken. Und für die Maschine, obwohl sie nie gebaut wurde, gab es eine Assembler-artige Programmiersprache. Auf Basis dieser Programmiersprache ist Mitte des 19. Jahrhunderts tatsächlich Code geschrieben worden, namentlich von Ada Lovelace, die daher als die erste Programmiererin der Geschichte gilt. Die hat einfach theoretisch sich überlegt, wenn es diese Maschine gäbe, was könnte ich damit rechnen? Sie hatte damals keine Chance zu prüfen, ob der Code stimmt, weil die Maschine wurde nie gebaut. Jetzt zur Jahrtausendwende wurde nachgewiesen, also hat man die Maschine dann digital simuliert und hat ihren Code laufen lassen und der hätte funktioniert. Also ich kann mir schon nicht vorstellen, irgendwie in High-Level-Programmiersprachen irgendwie 1000 Zeilen zu schreiben und da keinen Fehler drin zu haben und irgendwie irgendwelche Outputs zu haben, die mir sagen, wo meine Fehler sind. Das in Maschinensprache irgendwie und nie getestet. Nicht schlecht. Von da an soll es übrigens noch 100 Jahre dauern, bis der erste brauchbare Rechner mal fertig wird. So 1870 gibt es statistische Behörden eigentlich in allen europäischen Ländern, also so im modernen Sinne, ne, die so Volkszählung machen, mitschreiben, was los ist. 1880 ist wichtig, von daher, die USA halten mal wieder einen Zensus ab. Die Bevölkerung hat sich in den vergangenen 90 Jahren seit dem ersten Zensus verzwölffacht. Dementsprechend lange dauert das Auszählen. Damals wurden 26 Datenpunkte abgefragt, also Name, Wohnort, Beruf, verheiratet, Gesundheitszustand und so. Und die Frage ist, also sie machen alle 10 Jahre einen Zensus. Sie haben 8 Jahre zum Auswerten gebraucht. Nicht sonderlich praktisch, ne? Also wenn man jetzt so denkt sich so, okay, sie haben in den vergangenen 90 Jahren hat sich die Bevölkerung verzwölffacht. Wenn man jetzt so weiterrechnet, dann wird der nächste Zensus nicht fertig ausgewertet sein, bevor der nächste stattfindet. Also kann man sich es irgendwie sparen. Also hat das US Census Bureau irgendwie eine Lösung dafür gesucht. Und der Punkt kann als Beginn der modernen Datenerfassung so im modernen Sinne gelten, weil ab dem Zensus 1890 ist es möglich, Daten in großen Mengen zu erheben und die relativ einfach auszuwerten. Das US Census Bureau beauftragt für den Zensus 1890 einen Herrn namens Hermann Hollerith, ein System zu entwickeln auf Basis von Lochkarten, um die Daten, die bei den bei den Befragungen erhoben werden, schnell und einfach auszuwerten. Die Idee hat er dabei gar nicht von Jacquard und seinem Webstuhl, sondern von den Schaffnern der Eisenbahn damals, die die Fahrkarten relativ rassistisch gelocht haben, weil man wollte verhindern, dass Fahrkarten doppelt benutzt werden. So jetzt so Zangenloch, ja, kennt man, aber wenn dann irgendwie jemand aussteigt, schnell einsteigt und so, die Schaffner können sich nicht jedes Gesicht merken, also haben die Schaffner sich überlegt, so, naja, wenn man die an unterschiedlichen Rändern oder an unterschiedlichen Seiten knipst, die Karten, kann man sich ja merken, ob das ein Mann, eine Frau oder jemand mit weißer oder dunkler Hautfarbe war, um so zu verhindern, dass die Tickets doppelt benutzt werden. Daraufhin hat er dann seine Maschine gebaut. Die Technik ist rechts im Bild. Funktioniert wie folgt. Also auf diesem Tischchen links, das kleine, ist so ein Schwanenhals, womit man auf den Datenpunkt gezeigt hat, den man lochen wollte. Und dahinter wurde dann die Lochkarte an der entsprechenden Stelle gelocht für das Merkmal. Auf dem Tisch rechts ist der Lochkartenleser. Einfach eine Leiterplatte mit vielen Federn dranhängend, wo dann die Lochkarte eingelegt würde. Dadurch, dass die geschlossen wurde, wurde ein elektrischer Strom geschlossen an den entsprechenden Stellen oder nicht. Und im oberen Teil die Zählwerke sprangen entsprechend weiter. Und in dem Kasten rechts öffneten sich Klappen an der entsprechenden Stelle, um die Karte wegsortieren zu können. Noch manuell. Jetzt denkt man sich so, okay, die müssen die Daten alle ablochen, irgendwie auf die Lochkarten übertragen, die Karten in die Leser dann später einlesen, auswerten, die Zählwerke ablesen, das aufaddieren. Das geht auch nicht schnell. Es ging unheimlich schnell. Das erste grobe Ergebnis stand 6 Wochen nach der Volkszählung fest und die Auszählung war nach 8 Monaten beendet. Also man hatte die Auszählung von 8 Jahren auf 8 Monate gebracht, einen unheimlichen Berg an Daten erfasst, weil man hat sich auch gleich gedacht, so, naja, jetzt haben wir ein neues System, das ist besser als das alte, wir können viel mehr Datenpunkte erfassen, es wurden über 40 Datenpunkte erfasst und man hat dabei halt auch festgestellt, so, also ist ja schön, wenn wir wissen, wer das sind, aber man kann da auch mal so Daten erfassen, die bisher nicht auszuwerten waren, schlichtweg von der Masse her. Zum Beispiel war der Zensus der erste, bei dem die Kindersterblichkeit berechnet wurde. Man konnte angeben, dass bis zu 19 Kinder in der Familie geboren wurden und es gab auch die Frage, wie viel noch davon leben, weil das war damals ja noch ein seriösliches Problem. Stellte sich raus, die Kindersterblichkeit lag bei um die 40%. Das wären Datenwerte, die hätte man vorher nicht auswerten können, weil da hätte man die Daten, die ganzen Bögen ja noch 2-mal sortieren müssen und zählen. Mit den Hollerith-Maschinen ging das dann schneller. Die Hollerith-Maschinen oder die Firma, die Hermann Hollerith gegründet hat, wird später noch sehr wichtig in der Geschichte. Die fusioniert nämlich mit 2 anderen Firmen, die einmal so Zeiterfassungssysteme gebaut haben und zum anderen automatisierte Wagen, fusioniert die zur Computing Tabulating Recording Company. Und die Firma existiert bis heute. Unter dem Namen kennt sie keiner mehr, weil sie wurde 1924 umbenannt. 1924 wurde die CTR in IBM umbenannt, International Business Machines. Bis 1924 hatte sich auch die Technik weiterentwickelt, nicht nur die Firma. 1924 hatten die Maschinen gelernt, die Lochkarten eigenständig zu sortieren. Also dieses, da geht ein Kläppchen auf, man muss die Lochkarte da reinlegen, fiel weg. Und es war einfach so, die Lochkarte wurde eingelesen, über ein kleines Förderband weitertransportiert, fiel in das richtige Loch. Die Auswertung hatte sich unheimlich beschleunigt oder ging unheimlich viel schneller. 1936 kommt von IBM die D11 auf den Markt. Ist eine Tabelliermaschine zum Auswerten von Lochkarten. Die kann addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, kann dadurch auch komplexe Rechnungen automatisch stellen, kann irgendwelche kann, wenn man Daten über Verkäufe hat oder was jemand bestellt hat, kann das addieren, kann automatisiert Rechnungen bestellen, die hat ein Druckwerk, kann das ausdrucken. Das ist so der Moment, wo die Wirtschaft sich dafür interessiert, weil bis dahin war das alles so Special Purpose irgendwie für die Volkszählung. Die Maschinen für die Volkszählung mussten händisch verkabelt werden. Wenn die verkabelt waren, waren die verkabelt. Die konnten auch nichts anderes. Diese Entwicklung müssen wir mal im Hinterkopf behalten, weil damit ist es jetzt möglich, richtig schnell Daten auszuwerten. 1936, wir sind so langsam in der Zeit, wo es in Europa ungemütlich wird, zumindest für einige Volksgruppen. Da müssen wir jetzt aber zunächst einen kleinen Blick in die Niederlande werfen. 1936 findet auch in den Niederlanden ein Zensus statt. Die Niederländer zu dem Zeitpunkt total glücklich mit ihrer Regierung. Das Land ist relativ liberal. Religionszugehörigkeit spielt keine Rolle. Und es kommt zu dem Zensus. Und die Niederländer sehen überhaupt kein Problem da drin oder können sich auch nicht vorstellen, dass es jemals ein Problem wird. Dieses Feld 10, ich habe das nochmal rausvergrößert, auszufüllen. Das ist Kirchenzugehörigkeit oder Konfession. Die Daten wurden 36 erhoben, Anfang 39 gab es nochmal eine Nacherhebung. 1941 sind die Nazis in den Niederlanden einmarschiert. Die Daten lagen vollständig auf Lochkarten abgelocht in den Katasterämtern. Die Auswirkungen für die jüdische Bevölkerung waren verheerend. In keinem europäischen Land ist die Quote der deportierten Juden so hoch wie in den Niederlanden, einfach weil die Daten perfekt aufbereitet vorlagen. Zu der Zeit, wo sie erhoben wurden, konnte sich keiner vorstellen, dass sie missbraucht werden, weil die Regierung einfach beliebt war. Es gab keinen Grund, da Misstrauen zu haben. Vielleicht auch eine Lehre für die Gegenwart, dass man unnötige Daten nicht erhebt oder nach angemessener Zeit löscht. Das Tragische ist noch, Mitte, Ende 39 gab es in den Niederlanden Bestrebungen, dieses Feld zu löschen aus den Daten, die Karten zu vernichten, neu zu lochen, ohne diese Information. Die Befürworter konnten sich leider nicht durchsetzen. Im Krieg tut sich auch technisch einiges. Kriege sind ja leider auch immer Innovationstreiber. Ein junger deutscher Ingenieur namens Konrad Zuse muss statische Berechnungen machen. Er hat mal später in einem Interview gesagt, ihm war das zu mühselig, das händisch zu rechnen. Also hat er in seinem elterlichen Wohnzimmer angefangen, aus alten Telefonrelais, die er von einem Bekannten aus seiner Vermittlungsstelle bekam, 1941, da war schon so langsam Mangelwirtschaft, einen Computer zu bauen, der ihm die komplizierten Rechnungen abnimmt. Der Rechner arbeitete binär mit Gleitkomma-Arithmetik, aus ungefähr 2000 Telefonrelais aufgebaut, lief so auf ein paar Hertz. An Megahertz war noch nicht zu denken. Und man hat dann später bewiesen, das war für die Maschine allerdings zu der damaligen Zeit ohne praktischen Nutzen, man hat später bewiesen, der war Turing vollständig, also hätte jedes beliebige Problem lösen können. Die Maschine wurde dann allerdings 1944 beim Bombenangriff komplett zerstört und Zuse hatte später das Problem nachzuweisen, dass er diese Kiste überhaupt gebaut hat. Er hatte versucht, ein Patent darauf zu bekommen. Das Patent wurde ihm verwehrt, weil die nötige Schöpfungshöhe fehlt. Zu dem Zeitpunkt ist wichtig, wir haben jetzt einen Rechner, der alle Aufgaben rechnen kann, aber nur mit Zahlen. Also der kaut nur auf Zahlen rum. Man kann irgendwie Addition, Multiplikation, die kann man geschickt verknüpfen, kann man irgendwelche Differentialgleichungen mitlösen. Die Briten hatten im Zweiten Weltkrieg ein anderes Problem. Neben der Enigma nutzte die deutsche Wehrmacht noch ein zweites Verschlüsselungsgerät, das noch viel komplizierter zu brechen war als die Enigma. Die Enigma wurde im Wesentlichen durch einen Fehler, also die hatte einen Fehler in der Krypto, würde man heute sagen, die konnte ein Buchstabe nie in den gleichen kodiert werden. Dadurch hatte man da einen Angriffsvektor, den man gut ausnutzen konnte. Da hat man dann später auch Maschinen gebaut, die diesen Fehler ausgenutzt haben. Aber das waren keine Computer. Die haben einfach nur Vergleiche gemacht. Das Problem war aber, es gab noch die Lorenz-Schlüsselmaschinen oder Lorenz-Chiffre-Maschinen. Das war eine modernere Stromchiffre. Die Daten wurden mit langen Reihen mit einem sehr langen zufälligen Schlüssel logisch verodert. Und das konnte man nicht so ohne weiteres brechen. Schon bei der Erprobung hat ein Wehrmachtssoldat einen Fehler gemacht. Er hat zweimal das gleiche Passwort verwendet für quasi die gleiche Nachricht. Damit wussten die Kryptoanalytiker so grob, wie das Ding funktioniert. So grob. Selbst wenn man weiß, wie das Ding funktioniert, ist das wertlos, weil wie bei guter Krypto ist nicht die Methode das Ausschlagende, sondern das Schlüsselmaterial. Das Schlüsselmaterial hatte man aber nicht. Die Rekonstruktion des Schlüsselmaterials war wesentlich aufwendiger als bei der Enigma. Das war manuell schlicht nicht möglich. Dafür wurde für die Kryptoanalyse in Bletchley Park, dem Zentrum der britischen Entschlüsselungs- oder Dechiffrierungsunternehmung im Zweiten Weltkrieg, ein Elektronenrechner gebaut. Wir haben die bauen lassen in Summe 10 Stück, bestehend aus 2.500 Röhren, um die Nachrichten zu knacken. Die Texte, die Nachrichten wurden 5-Bit kodiert auf Lochstreifen abgelesen, von dem Rechner eingelesen und der hat dann da stundenlang im Zweifel drauf rumgekaut, bis tagelang und am Ende fiel der Plaintext, also das, was man haben wollte, die eigentliche Information daraus. Alle 10 Maschinen sind vernichtet. Das war so geheim im Zweiten Weltkrieg, das haben die Briten bis in die 70er Jahre geheim gehalten, dass sie diesen Code gebrochen hatten. Sie haben selbst anderen Alliierten gesagt, wir haben den nicht gebrochen gehabt, also das ist sicher. Das System ist sicher. Gehen Sie weiter. Es gibt mittlerweile Rekonstruktionen, weil Leute sich dann doch noch an technische Details erinnert haben und so ein Ding nachgebaut haben. Das war 1943. 1944, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem Vortrag vorher, wo es um die Rosalisten ging, ist der SS aufgefallen, wir haben die Menge an Häftlingen in den Konzentrationslagern, das ist manuell nicht mehr zu verwalten. Wir haben da ja moderne Holerithmaschinen mit den Tabuliermaschinen, mit denen wir das machen können. Also hat man begonnen, die ganzen Häftlingspersonalkarten quasi, heute würde man sagen, digital damals auf Holerith zu erfassen. Die haben dann oben so einen Stempel bekommen, manchmal auch quer drüber, wo dann einfach Holerit erfasst draufsteht. Offiziell wollte man damals, war der Einsatz, man wollte den Arbeitseinsatz zentral aus Berlin koordinieren. Mit dem fortlaufenden Krieg wurde das Projekt allerdings nicht vollständig umgesetzt, sondern die Holerit-Karten wurden später benutzt, um effektiver selektieren zu können, wen man ermorden will und wen nicht. Auch da ist, also da fragt man sich jetzt, Holerith, IBM, amerikanische Firma, Nazis, Drittes Reich, jetzt irgendwie so Kriegsgegner, warum haben die Nazis Holerith-Maschinen? Da spielt der deutsche Ableger der IBM, die damals Deomag hieß, Deutsche Holerith-Maschinengesellschaft, eine tragische Rolle. Schon 1933 hat der damalige Chef der Deomag Hitler in öffentlichen Reden gefeiert und hat auch gesagt, dass man mit dem Holerith-System ja die Volksgesundheit erfassen kann und die Reinigung des deutschen Volkskörpers vorantreiben kann. Also da trifft auch IBM bzw. deren deutschen Tochter eine nicht ganz unerhebliche Schuld. 1944. Nochmal, Zuse ist sein Rechner zu langsam, also baut er den Nachfolger, die Z4. Der ist technisch gar nicht so wahnsinnig spannend, nur die Z4 hat eine Besonderheit. Nach dem Krieg in den Kriegswirren der letzten Tage schafft es, die Maschine zu retten, versteckt die irgendwo im Allgäu in einer alten Scheune und gräbt die da Ende der 40er wieder aus und restauriert sie und macht sie wieder betriebsbereit. Jetzt denkt man sich so, okay, der Rechner hat den Krieg überlebt, herzlichen Glückwunsch. Die Z4 wird aber der erste kommerzielle Rechner der Welt, weil Zuse sagt so, na, ich brauche Geld, ich habe zwar diese Maschine, aber die verdient kein Geld. Ich habe auch nichts, womit ich gerade Geld verdienen kann. Also vermiete ich die doch mal an die ETH Zürich für 5 Jahre. Und 1950 war die Z4 dann soweit hergestellt, dass sie an die ETH vermietet werden konnte. Für 5 Jahre. Zuse konnte davon leben. Und es war damals der einzige funktionstüchtige Rechner in ganz Europa. Also die Colossus-Maschinen waren zu dem Zeitpunkt schon wieder zerstört. Man hatte nichts anderes, womit man irgendwie Datenverarbeitung hätte treiben können im digitalen Sinne. Bis dahin war das alles so problematisch. Die Maschinen waren langsam, träge, schwer, brauchten unheimlich viel Strom. 1947 kommt eine Erfindung aus den Bell Labs. Und zwar wird der Bipolartransistor vorgestellt. Das ist eine Rekonstruktion des Dings. Transistoren, diese kleinen Schaltelemente, die wir heute in allen Mikrochips zu Milliarden haben, waren damals eine Revolution, weil man damals mit quasi keinem Strom und keinem Aufwand die binären Zustände 1 und 0 darstellen konnte. Parallel dazu wird in den USA an dem UNIVAC geforscht. Der Hintergrund, man kann mal wieder raten, es ist 1950. So eine US-Volkszählungsbehörde, das US Census Bureau, hatte mal wieder Bedarf, schneller zu werden, um die Volkszählung auszuwerten. Also haben sie mal einen Rechner in Auftrag gegeben. Die UNIVAC wurde aber nicht rechtzeitig fertig. Die hätten die 1950 gebraucht, sie wurde 1951 fertig. War dann aber der erste Rechner, der serienmäßig gebaut wurde. Bis dahin waren das alles Einzelstücke. Die UNIVAC wurde insgesamt 47 Mal gebaut. Wurde hauptsächlich von Behörden, dem US-Militär, Versicherungen und der Schwerindustrie für unterschiedlichste Berechnungen genutzt. Eine Besonderheit ist noch, eine UNIVAC wurde 1956 in Deutschland montiert, von Remington Rand. Man konnte sich da Rechenzeit kaufen. So für ungefähr 3.500 Euro die Stunde konnte man da sein Zeug rechnen lassen. Und der Rechner hat zwischen 12 und 20 Personen beschäftigt, um ihn am Betrieb zu halten. Also so richtig, da war die EDV noch ein Arbeitgeber. Eine Anekdote dazu ist noch, die Prognose der US-Wahl 52 sagte da trat Eisenhower gegen Stevenson an und die ganzen Meinungsforschungsinstitute waren der Meinung, Stevenson wird die Wahl gewinnen. Wissenschaftler haben sich gedacht, ach, wir probieren das mal aus, was kann man denn so statistisch mit so einem Computer machen? Und hatten ein Sample hatten Befragungen von 1% der Bevölkerung. Und haben dann da ihre Berechnung draus gemacht und da kam raus, ein Erdrutschsieg für Eisenhower. Das stand in totalem Widerspruch zu allen anderen Meinungsforschungsinstituten oder Befragungen, die es gab. Naja, sie hatten recht. Also die Wahl ging am Ende mit 242 zu 89 Wahlmännern für Eisenhower aus. Und das hat damit auch so ein bisschen dem ganzen Vorschub geleistet, weil irgendwie damit anschaulich klar wurde für die Masse, so, da taugt irgendwas, das scheint was zu können. Die UNIVAC war auch noch ein Monster aus Röhren und wartungsanfällig und Röhren haben das Problem, die sind heiß, die brauchen viel Strom und vor allen Dingen sie brennen ständig durch und gehen kaputt. 1954 kommt dann der Transistor Digital Computer auf dem Markt, ein reiner transistorbasierter Rechner, der wurde fürs Militär gebaut. Der Einsatzort sollte in B-52 Drato Fortress sein. Die Kiste war für damalige Zeit stromsparend, sie hat 100 Watt gebraucht und die unglaubliche Taktgeschwindigkeit von 1 Megahertz, das war nicht vorstellbar. In dem ganzen zu dem Zeitpunkt der Schwerpunkt der ganzen Entwicklung natürlich in den USA, bis auf eine Ausnahme. Dieses nette Gerät, der binärdezimaler Volltransistor-Rechenautomat, den Namen denkt sich kein Amerikaner aus, das war ein Projekt an der TU Wien, wurde der gebaut, von Heinz Zimmerneck und seiner Forschungsgruppe. Und das Gerät hatte den Arbeitsnamen MyLüfterl. Unter dem ist es eigentlich auch bekannt. Das Zitat dazu, also, der war fortschrittlicher als so manch anderer Rechner lange danach. Die Forschungsgruppe hatte festgestellt, wenn man einfach ein Radio daneben stellt und da so irgendwie so ein Geräuschmuster zu hören ist, dann macht der noch was. Wenn es in Dauerton übergeht, ist der abgestürzt. Also haben die ein Radio daneben gestellt, um den monitoren zu können. Jetzt dachten die sich aber, so Rechnungen dauerten damals auch noch lange. Ne? Das war alles noch nicht so wunderbar schnell. Also haben sie sich gedacht, das wäre doch praktisch, wenn man dieses Radio anrufen könnte von zu Hause und gucken, ob es dem noch gut geht. Haben sie gemacht. Also man konnte den anrufen und hören, ob der noch arbeitet. Das war quasi das erste Mal so, dass man so Fernüberwachung für einen Computer hatte. Die Beschaffung damals war schwierig, Nachkriegszeit. Zimmerneck ist zu Philips in den Niederlanden, die damals der erste große Produzent von Transistoren waren, und hat um eine Spende von 1000 Transistoren gebeten. Eigentlich Hochleistungstransistoren, also die schnell schalten und wenig Strom dabei brauchen. Er hat die Zusage für 1000, Hörgeräte-Transistoren, also für so erste Hörgeräte, die waren vergleichsweise langsam, weil man für Sprache jetzt nicht so schnelle Transistoren braucht oder für Audio. Am Ende hatten sie ihm die zugesagt, am Ende bekam er aber 4000 Hochleistungstransistoren geliefert, was so eine Mehrmonatsproduktion war. Und damit wurde dann der erste Transistorrechner außerhalb der USA gebaut. Wer den angucken will, der steht heute im Technischen Museum hier in Wien. 1956 geht es weiter. So langsam kommt das Problem auf, man hat Daten. Also bislang war das ja immer so, irgendwie aus Lochkarten einlesen, Lochstreifen einlesen. Das ist zwar nett, aber das ist langsam und nicht richtig effizient. Also mussten neue Speicherverfahren her. Es gab erste Versuche mit Magnetbändern. Das war auch ganz okay, aber so Magnetbänder waren auch irgendwie wartungsanfällig, waren störanfällig, kennt man aus vielleicht noch die Älteren aus Kassettenrekordern, die verheddern sich mal und. 56 hatte man bei IBM, oder 53 eigentlich, 56 kam es auf den Markt, hatte man bei IBM die Idee, man baut mal eine Festplatte. Also wer heute so Festplatten kennt, ne, die großen sind irgendwie so Kisten, irgendwie so 15 mal 6, 7 Zentimeter und so 2 Zentimeter dick. Aktuell hat man irgendwie so 10, 12 Terabyte da drauf. War am Anfang nicht so. Die Festplatte, die 56 von IBM auf den Markt kam, war 1,7 mal 1,3 mal 0,7 Meter, also guter Kubikmeter Gewicht, wog 1,5 Tonnen und hatte die unglaubliche Kapazität nach heutigen Maßstäben von 3,7 Megabyte. Also die konnte man auch nicht kaufen. Auf dem Bild fehlt das, da ist noch eigentlich Verkleidung drum, nur die Hand so als Größenvergleich ist ganz gut. Kaufen konnte man das Ding nicht. IBM hat das für $3,200 im Monat vermietet. Das entspricht nach heutigem Wert etwa 27.000 Euro. Also da konnte man für ein bisschen Datenspeichern richtig viel Geld lassen. Schon damals, auch das ist ein Fehler, der sich in der Geschichte immer wieder durchgezogen hat, man konnte das Ding technisch doppelt so groß bauen. Hat IBM aber gesagt, das braucht kein Mensch. Ein paar Jahre später haben sie es dann halt doch auch doppelt so groß vermarktet. Man würde ja niemals sagen, das wird nicht passieren. Was dann noch ein Meilenstein war, 1964 leitet IBM mit dem System 360 das Zeitalter der Mainframes ein. Jetzt denkt man sich so, okay, diese Mainframes, das ist ja so vergangene Technik und das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Doch. Also diese S360 ist der Großvater der IBM Mainframes. IBM stellt bis heute die Mainframes her. Und der Code ist theoretisch noch kompatibel. Also wenn man noch alten, damals 24-Bit-Code Quellcode hatte, der auf den Mainframes lief, der sollte noch auf modernen IBM Z-Series, den aktuellen Mainframes von denen, sollte der noch laufen. Was damit einherging, war mit den Systemen, jetzt hatte IBM erstmals das Problem geschaffen, sie hatten eine ganze Serie von Rechnern geschaffen, die untereinander kompatibel sein musste. Bis dahin waren das alles Insellösungen quasi, also die Systeme waren völlig inkompatibel zueinander, die hatten andere Zeichenkodierungen, die Zeichensätze sahen anders aus, Daten von einem System in ein anderes zu kriegen war nahezu unmöglich. IBM hat dazu auch passend zu dem System einen Standard für die Datenkodierung geschaffen, den sie auch auf ihre Lochkarten gepresst haben. ASEPCDIC ist ein furchtbar klobiger Code, der sich furchtbar anfühlt, wenn man ihn irgendwie mit ihm zu tun hat. Hat aber historisch eine Eigenschaft, die sich lange gehalten hat. Die Lochkarten hatten 80 Zeilen, also 80 Spalten. Man konnte 80 Zeichen drauf ablegen. Bis in die Moderne hat sich irgendwie so 80 Zeilen, oder lange, bis vor kurzem, so langsam ist das aufgebrochen, aber bis noch gar nicht vor so langer Zeit war das üblich, Programmcode auf 80 Zeilen umzubrechen. Terminals waren 80 Zeichen breit, wegen dieser Lochkarten, weil man eine Lochkarte auf einer Zeile ausgeben können wollte. So, und klassische Terminals irgendwie sind 80 Zeichen breit, das ist, ja, uralter Kram. 46, Space Race. Die Amerikaner wollen auf den Mond. Sie glauben, die Russen wollen das auch. Vielleicht wollten das die Russen auch, haben es aber nicht hatten nicht die finanziellen Mittel dazu. Es wurde schnell klar, dass man manuell nicht würde auf den Mond fliegen können. So, also manuell ist das nahezu unmöglich. Also wurde das MIT beauftragt, mal einen Rechner zu bauen, der klein und leicht genug ist, um in ein Raumschiff zu passen. Es entstand der Apollo Guidance Computer. 32 Kilo schwer, etwa so groß wie so ein bisschen größer als so ein Handgepäckstück, was man im Flugzeug mitnehmen darf, und brauchte 55 Watt. Das war für damals nichts. Also die Größe war bis dahin unvorstellbar klein, bis dahin war das Schränke, so Volltechnik. Bis dahin waren alle Rechner aus einzelnen Transistoren aufgebaut. Also man hatte dann halt, wenn man alle Schaltungen mussten aus Hunderten und Tausenden von Transistoren aufgebaut werden. Bei dem Apollo-Computer hatte man damals zum ersten Mal Integrated Circuits, also Chips, verwendet. Das Apollo-Projekt hat so anderthalb Jahresproduktion an Chips oder die ersten anderthalb Jahresproduktion an Chips gefressen. Der Rechner war für die damalige Zeit seiner Zeit weit voraus. Er konnte Multitasking, also echtzeitfähiges Multitasking. Er hatte einen prioritätsgesteuerten Scheduler, weil man hatte irgendwie festgestellt, naja, es ist vielleicht wichtiger, dass wir wissen, wo wir hinfliegen, als dass die Anzeige im Cockpit richtig ist. Was der Rechner hatte, war so ein bisschen interessante Präferie halt. Ne? So Raketentriebwerke hat man jetzt nicht an jedem Rechner dranhängen. Am Ende vom Tag war es aber das erste Fly-by-Wire-System, das genutzt wurde. Also die Apollo-Raumschiffe waren theoretisch manuell zu steuern. Praktisch hat das quasi nie jemand gemacht. Das hat schon, aber im großen Sinne wurden die also über dieses Fly-by-Wire-System geschrieben. Und die Leistung von der Kiste war vergleichbar mit den Homecomputern Ende der 70er Jahre. Also da hat sich dann nicht wahnsinnig viel getan. Ich habe gerade so eine Minutenwarnung bekommen. Zwei Slides habe ich noch. 75 erscheint der Altair 8080. Damit beginnt eigentlich das Zeitalter der Homecomputer. Es erscheint der Intel 8080, auf dem die basieren. Das waren so die letzten, das stimmt nicht, die letzten Mikroprozessoren, der letzte Chip, die letzte Generation von Mikroprozessoren, die eine Person designt hat. Hätte es jetzt gerade noch durch eine Folie. 78 kam dann der erste Mikroprozessor in 16-Bit-Technologie, der Intel 8086. Und damit ist eigentlich die Geschichte, was so Intel angeht, zu Ende. Weil 8086 kennen wir alle. Wir haben heute alle irgendwie eine 80x86-Technologie. Die basieren alle auf dem. Das hatte den x86er Assembler. Ist das bis heute? Ja, bevor ich jetzt meine Zeit komplett reiße, würde ich zum Ende kommen.
Okay. Danke. Gibt es Fragen hier im Publikum? Keine? Okay, gut. Dann danke für diesen Vortrag, Telegnom. Applaus.